Hallo. Hallo Mutter. Schön nimmst du ab. Ich habe an euch gedacht. Ist Vater auch hier? Kannst du bitte auf Lautsprecher stellen? Hallo Vater. Ich hoffe, dir geht's gut. Wow. Ich sage euch, ich bin froh, darf ich euch immer anrufen. Ich schätze das, dass ihr offene Ohren für mich habt. Ich schätze es, eure Stimme zu hören. Und auch eure Ratschläge. Kürzlich bin ich tatsächlich an meine Grenzen gestoßen, aber da habe ich mich erinnert, dass ihr ja mit eurem vollen Ja dahinter gestanden seid, dass ich ausgezogen bin, um auf eigenen Beinen zu stehen. Tja, ich habe eine Bitte. Ihr habt mir doch auch gesagt, wenn ich es brauche, würdet ihr mich unterstützen? Im Moment ist es eng. Ich habe die Monatsmiete bezahlt und die Versicherungen und jetzt ist Eppe in meinem Geldbeutel. Ich könnte es schon irgendwie schaffen bis zur nächsten Lohnzahlung, aber ihr habt mich ja auch ermutigt, dass ich meine Gabe der Gastfreundschaft einsetzen soll, gell? Ja, da lacht ihr, gell? Wirklich, ich habe am nächsten Samstag ein paar neue Freunde zum Essen eingeladen. Und tja, könntet ihr mir einen Zuschub überweisen? Echt? Echt? Vielen Dank. Voll, ihr wollt es nicht zurückhaben. Also ist ehrlich, wirklich. So cool. Danke, das macht gerade doppelt Freude. Wisst ihr habt mir das so vorgelebt. Gäste haben, Menschen mit Geschenken überraschen und die Liebe von Gott weitergeben. Da ist noch etwas anderes. Dein Velo, Vater. Also, heute musste ich zu Fuß. Nun ja, zum Glück habt ihr mir immer wieder gesagt, dass ihr mich liebt und mir vergebt, egal was passiert. Ihr habt mir quasi Vergebung im Voraus garantiert. Das macht mir jetzt Mut, euch zu erzählen, was abgegangen ist. Wie? Ja, eben, das Velo ist nicht mehr nützlich oder brauchbar oder nicht mehr ganz. Wie? Nein, nein, mir ist nichts passiert. Ich bin ganz. Aber das Velo, dein Velo-Vater. Zwei verbogene Felgen, zerrissene Kette und Rahmenbruch. Das ist hinüber. Wie ich das geschafft habe. Oh, ihr seid goldig. Ein Kollege hat es gefilmt. Ich schicke euch den Clip. Aber hey, es tut mir echt leid, dass ich dein Rad zu Schrott gefahren habe, Vater. Und ich kann es im Moment auch nicht wieder gut machen. Ihr wisst ja, Eppe. Echt, bitte vergebt mir das. Boah, danke. Das gibt mir echt Erleichterung. Wie? Warum kommt ihr jetzt mit diesem Thema von meiner kleinen Schwester? Sie hat mir ja nie gesagt, dass es ihr leid tut. Das hat mich verletzt und ja, zu ihr gehe ich lieber auf Distanz. Ich höre, oh, ihr meint, es würde ihr auch Erleichterung geben, wenn sie wüsste, dass ich ihr vergebe? Das habe ich noch nie so angeschaut. Es wurmt mich das Thema, aber ich möchte euch ehren, liebe Eltern. Was schlagt ihr mir vor? Ja, so könnte ich es mir vorstellen. Ich erzähle euch dann, wie es rausgekommen ist. Hey, und das wollte ich euch auch noch erzählen. Ich habe da einen Nachbarn. Der hat etwas gegen mich. Irgendwie. Wirklich, keine Ahnung warum. Aber er hat schon im ganzen Haus herum erzählt, dass ich ein arbeitsloser Linksradikaler, wie kann ich nicht sagen, ein arbeitsloser linksradikaler Schmarotzer sei, der nur hierher gezogen sei, um Unfrieden ins Haus zu bringen. Ihr könnt euch vorstellen, wie es jetzt schwer ist, mit den anderen Nachbarn in Kontakt zu kommen. Und sorry, das klingt jetzt hart, aber ich war schon ganz nah dran, ihm die schlimmsten Schimpfwörter ins Gesicht zu sagen. Die Versuchung ist groß. Ja, ich weiß, Mutter. suche Frieden und jage ihm nach. Jahreslosung, ja genau. Ich weiß, aber wenn du so bloßgestellt wirst und du ungerecht behandelt, so ungerecht behandelt wirst, da ist es enorm schwierig. Was meint ihr? Bei eurem nächsten Besuch nächste Woche möchtet ihr diesen Nachbarn treffen? Wollt ihr wirklich? Der ist so mürrisch und hinterlistig. Ihr meint, ihr kennt ihn. Ah, und ihr wisst, wie man ihn packen muss. Na gut, da bin ich ja gespannt. Danke, dass ihr euch so für mich einsetzt. Bin froh für diesen Schutz von euch. Schließlich seid ihr ja die Hauseigentümer und er euer Mieter. So gut. Danke für alles. Es stärkt mich, mit euch zu reden. Ich wünsche mir wirklich, dass ich hier all das Gute weitergeben kann, das ich von euch habe. Und dass hier ein Haus des Friedens wird. Einfach herrlich. Danke, ich habe euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war das Vaterunser. Oder mindestens ein Gespräch, das in der gleichen Reihenfolge der Themen ging, zwischen einem Sohn oder einer Tochter und den Eltern. Und das Vaterunser ist das Gebet, das Jesus den Jüngern gelernt hat. Einmal kamen sie zu ihm und sagten: Herr, lehre du uns beten. So wie der Johannes der Täufer seine Jünger gelehrt hat zu beten. Offenbar war das normal, wenn man in einer Mentoring-Beziehung war, wenn man mit jemandem unterwegs war, der einen geistlich begleitete, so lehrte ihm diese Person das Beten. Und jetzt kamen die Jünger und sagten: Wir haben beobachtet, wie du betest, Jesus. Wir haben gerade gesehen, dass du dich zurückgezogen hast und gerungen hast, mit dem Vater im Himmel gesprochen hast, diese Beziehung gepflegt hast. Herr, lehre uns beten. Wir möchten das auch so können wie du. Und da hat Jesus ihnen das Vaterunser erklärt. Ein andermal hat Jesus das Vaterunser gelehrt in der Bergpredigt. Und deswegen kommen wir heute auch auf diese Gelegenheit. Die Bergpredigt, 3 Kapitel in Matthäus 5 bis 7, hier in der Mitte, ziemlich genau in der Mitte der Bergpredigt, befindet sich das Vaterunser als ein Gebet, das Jesus seinen Zuhörern beibrachte. Er hat gesagt: Leute, wenn ihr betet, dann stellt euch nicht irgendwo groß hin und erzählt überall rum, wie schön ihr beten könnt und demonstriert nicht eure Kunst des Betens. Denn das Geheimnis des Gebets ist das Gebet im Geheimen. Geh in deine Kammer, mach die Tür zu. Dein Vater, der im Verborgenen ist und der ins Verborgene hineinsieht, der kennt alle Geheimnisse, der wird dir den Lohn geben. Wenn du das in der Öffentlichkeit so bloßstellst, wie schön du beten kannst, hast du deinen Lohn hinüber. Und übrigens, sagte Jesus auch noch, betet nicht so wie die, die meinen, sie müssen ganz viele Worte machen oder sie müssen ganz lang erzählen, um irgendwie Gott zu beeindrucken. Und Klammer, manchmal tun wir das auch, möglichst lange in unseren Gebeten erzählen, was wir erlebt haben. Oh Herr, du weißt, dass gestern der Sepp gekommen ist und die alle anderen, die mitbeten, dürfen dann die Story hören, die du eigentlich jetzt den anderen erzählst, aber ins Gebet hineinpackst. Jesus hat gesagt, lasst es sein. Macht nicht lange Worte. Es geht beim Beten nicht um solche Dinge, dass ihr Eindruck bei den Leuten macht. Es geht nicht darum, dass ihr Eindruck bei Gott macht, sondern es geht um eure vertraute Beziehung zu Gott. Also nutzt das Gebet als eine Gelegenheit, wo ihr zu Gott kommen könnt. Und wieder hat er ihnen das Vaterunser beigebracht. Wieder genau in der Mitte der Bergpredigt und hat gesagt, so sollt ihr beten. Und dieses Vaterunser, das haben die Jünger sich eingeprägt. Also wir merken, Jesus hat nicht nur einmal davon gesprochen, sondern mindestens zweimal und ich vermute immer wieder. Dann im Verlauf des Neuen Testaments wurde aber das Vaterunser nicht mehr aufgegriffen. Der Paulus hat es nicht erwähnt, der Petrus hat es nicht erwähnt. Aber in der frühesten Kirchenordnung, die es gibt, die dokumentiert, schriftlich dokumentiert, wie die Christen im ersten Jahrhundert, also noch keine 100 Jahre nachdem Jesus auferstanden ist, wie die Christen gebetet haben, dort ist das Vaterunser wieder drin. 100 nach Christus, Vaterunser, das sollen die Christen dreimal am Tag beten, steht dort auch noch. Das steht nicht in der Bibel, aber das steht in der Didache, 100 nach Christus. Und in der Bergpredigt, ich lese jetzt das Vaterunser vor, wie wir es haben in der Neues Leben-Übersetzung. Hier klingt es natürlich ein bisschen anders und es tut gut, wenn wir das Vaterunser auch einmal nicht in der gewohnten Gebetsform, wie es in allen Kirchen gebetet wird, hören und beten, sondern einfach einmal eine andere Bibelübersetzung nehmen. Also nicht die Luther-Übersetzung oder die Schlachter, sondern mal die Hoffnung für alle oder wie hier die Neues Leben. Und Jesus sagt, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald, dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Schenk uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist das Gebet. Und Jesus ergänzt noch etwas zum Thema Vergebung. Er sagt, wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Wir haben schon so oft gehört, es geht Jesus ums Herz. Unser Vater, dein Name, dein Reich, dein Wille, das ist der Herzschlag von Jesus, dass er uns Menschen mit Gott in Verbindung bringt. Deswegen ist er als Sohn Gottes Mensch geworden. Deswegen ist er gekommen, weil er möchte, dass du mit Gott eine Beziehung bekommst. Diese Beziehung ist kaputt, die ist zerstört durch die Sünde in der Welt. Aber deswegen ist Jesus gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Hier stellt er uns seinen Vater vor. Und er sagt nicht, ihr sollt beten, unser Gott, du ehrfurchtgebietender, zorniger Gott, der hoffentlich barmherzig ist. Nein, er sagt, betet so, unser Vater im Himmel. Ihr dürft Gott als Vater ansprechen, wenn ihr durch den Glauben an mich, so würde Jesus sagen, Kinder Gottes geworden seid. Denn so viele Jesus-Aufnahmen, denen gab er die Kraft, Kinder Gottes zu sein, alle, die an seinen Namen glauben. Jesus, sein Anliegen ist, uns mit Gott zu versöhnen. Und er hat sein Leben dafür eingesetzt, dass wir Menschen in eine vertraute Beziehung mit Gott kommen. Beim Beten gibt es viele Hindernisse. Viele Hindernisse. Manchmal sind wir zu beschäftigt. Oder wir sind zu müde. Wir sind zu sorgenvoll. Oder wir sind zu angstvoll. Wir fühlen uns zu unwürdig. Oder wir sind zu verbittert. Gestern auf der Straße eine junge Frau hat uns Antwort gegeben auf unsere Fragen. Und sie hat gesagt, ich glaube nicht an Gott, aber ich bin interessiert, warum Menschen an Gott glauben. Was läuft da ab? Religionspsychologie oder was immer. Aber am Schluss hat sie uns gesagt, weißt du, ich bin noch jung, aber ich habe schon so viel Schlimmes erlebt in meinem Leben. In meinem Umfeld sind sehr viele Leute gestorben. Ich kann nicht an einen guten Vater im Himmel glauben. Manchmal gibt es Hindernisse und Blockaden, die uns wie hindern. Und ich möchte sagen, das größte Hindernis, und das bin ich immer noch überzeugt, dass das so ist, das größte Hindernis, wo alle anderen dazukommen und sich da zuordnen, ist, uns fehlt die Vertrautheit mit dem Vater im Himmel. Wenn wir die Vertrautheit mit dem Vater haben, dann überlegen wir doch nicht mehr, ja, wann könnte ich jetzt noch beten? Ja, sollte ich vielleicht? In einer vertrauten Beziehung sucht man Kontakt, oder? In einer vertrauten Beziehung denkst du nicht mehr, oh, ich bin zu unwürdig, ich habe das oder jenes. Weil wenn da Vertrautheit ist, dann vertraust du dich auch an, sogar wenn du dich schlecht fühlst und das Fahrrad des Vaters zu Schrott gefahren hast oder das Handy der Mutter. Wenn Vertrautheit hier ist. Aber das fehlt. Und da arbeitet Jesus dran. Er will uns dorthin bringen. Wir Menschen gehen aber deswegen auf Distanz zu Gott. Wir suchen uns, wenn wir schon irgendwie an einen Gott glauben, suchen wir uns einen Vermittler. Jemand, der dazwischen steht, wie hier in Römerswil, die Lourdesgrotte. Eigentlich hat Jesus gesagt, wenn ihr betet, dann betet unser Vater im Himmel. Und was machen die Menschen? Sie schieben Zwischeninstanzen hinein. Die Person hier betet. Aber sie betet zu einer anderen Person, ein Mensch, von dem einige sagen, sie ist eine Vermittlerin geworden zwischen Gott und Menschen. Sie beten zu Maria. Das schmerzt. Jesus wollte uns direkt mit dem Vater verbinden und wir Menschen wollen irgendeine Zwischeninstanz. Warum? Man hat Angst vor diesem Gott dort oben. Der ist vielleicht zornig. Der ist so unnahbar. Der ist ja nicht sichtbar. Deswegen brauchen wir irgendetwas dazwischen. Und ich glaube, ich habe mich jetzt in diesem Zusammenhang auch gefragt, warum beten wir Evangelikale, in unserer Gemeinde mindestens, fast nur zu Jesus? Wenn Jesus doch gesagt hat, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Ist der Vater im Himmel für uns doch auch ein bisschen zu fremd? Ist er doch auch ein bisschen zu weit weg? Ja klar, Jesus ist es, der für uns gestorben ist, der die Schuld getragen hat am Kreuz, der auferstanden ist, damit wir leben können. In Jesus haben wir die Erlösung. Klar, wir gehen deswegen zu Jesus, aber Jesus wollte, dass wir ihn als Mittler sehen zum Vater. Und so steht es auch im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5, 6. Wir haben einen Mittler zwischen Gott und Menschen und das ist Jesus, der Mensch geworden ist, der für uns gestorben ist, der die Erlösung erwirkt hat. Aber er vermittelt uns die Beziehung zu Gott, dem Vater. Freunde, ich frage uns, ich will da nicht, vielleicht stimmt es nicht, aber ich frage uns, könnte es sein, dass wir so oft auch einfach Jesus ansprechen, weil uns die vertraute Beziehung zum Vater fehlt? Mangelnde Vertrautheit mit dem Vater? Ich möchte das einfach anregen. Jesus will uns mit dem himmlischen Vater verbinden. Er spricht, sein Name soll geehrt werden. Er soll besonders geachtet werden, heilig gehalten werden und nicht mein Name. Vater, dein Name, nicht mein Name. Es soll nicht so sein, dass der Name Markus Wüthrich besonders geachtet wird. Es soll nicht sein, dass der Name F.G. Horb Kriens hochgeachtet wird. Es soll sein, dass der Vater im Himmel geachtet wird und sein Name reingehalten wird. Und dann redet Jesus vom Reich. Er sagt, dein Reich komme. Es soll bei uns Realität werden, dass du Einfluss hast, Vater. Und er sagt nicht, mein Reich komme. Meine Wünsche sollen erfüllt werden. Mein Einflussbereich soll größer werden. Vater, mach, dass ich komme. Nein, Jesus lehrt uns, dein Reich komme. Und das Dritte ist auch, sein Wille soll geschehen. Und nicht mein Wille, nicht unser Wille. Nicht fatalistisch, dass wir sagen, ja, okay, Gott weiß es, er wird schon schauen. Sondern in einer Hingabe an diesen Vater, der eine vertraute Beziehung zu uns wünscht. Hingabe an seinen Willen. Hingabe mit dem Wunsch, ich will meinem Vater im Himmel gehorchen. Ich will gehorchen. Deswegen beten wir, dein Wille komme, weil wir sagen, ich will dir gehorchen. Und in Apostelgeschichte 5, Vers 32 heißt es, ich lese nach der Luther-Übersetzung, und wir sind als Zeugen dieses Geschehens mit uns, und mit uns ist der Heilige Geist, und der Heilige Geist hat Gott denen gegeben, die ihm gehorchen. Gehorsam an Gott ist Voraussetzung für den Empfang des Heiligen Geistes. Wann habe ich das erlebt? Ich warte noch mit dieser Stelle. Wann habe ich das selbst erlebt? Diese Hingabe. Das erste Mal ganz bewusst, als ich ein Kind war und mich bekehrt habe. Und dort, wo du dich bekehrt hast, ist genau das geschehen, was am Anfang im Vaterunser steht. Du hast die Vergebung für deine Sünden zum ersten Mal in Anspruch genommen. Und Jesus hat dich reingewaschen. Er hat dir vergeben. Und dann hast du Jesus aufgenommen, der Heilige Geist ist in dein Leben gekommen, du wurdest ein neuer Mensch. Das ist die Bekehrung. Kennt ihr das? Dort beginnen wir zu sagen, dein Name, Vater, soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Ein anderes Mal habe ich es erlebt, als ich mich habe taufen lassen. Die Taufe im Wasser ist ein so starkes Zeichen. Ich war 17 oder 18 Jahre alt, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe bewusst gesagt, Jesus, ich gehorche dir. Ich will dir nachfolgen. Ich steige hinein in dieses Wasser. Ich wurde untergetaucht und kam dann wieder hoch. Und mit dieser Symbolik zum Ausdruck, ich will, dass nicht ich verwirklicht werde, sondern dass Gott in meinem Leben verwirklicht wird. Ich sterbe meinem alten Menschen ab, so unter Wasser. Und ich lebe jetzt für Jesus Christus. Kennst du das, die Taufe? Wir wollen in diesem Jahr auch Taufen durchführen. Und ich freue mich über alle, die sagen, doch, ich bin reif, ich möchte diese Taufe jetzt erleben. Und wartet nicht zu lange nach der Bekehrung, das ist aber ein bisschen schade. In der Apostelgeschichte wird beschrieben, wie sich Leute für Jesus entschieden haben und am selben Tag oder in derselben Woche wurde die Taufe auch durchgeführt. Um sich taufen lassen zu können, braucht es einfach diese Bereitschaft, ich möchte ganz für Jesus leben. Und was immer noch in meinem Leben ist an Unordnung, das gebe ich ihm hin, dass er mir Ordnung schaffen kann. Also Gemeindewochenende ist eine Gelegenheit, sich taufen zu lassen. 25. August ist eine Gelegenheit, sich taufen zu lassen. Kommt auf mich zu, wir werden darüber sprechen. Und einmal habe ich eine wunderbare Illustration gesehen dafür, was es bedeutet, sich nicht nur bei der Bekehrung oder bei der Taufe ganz Jesus hinzugeben, sondern so zu leben. Und es wurde so dargestellt, ich versuche das jetzt hier auf der Bühne darzustellen, hier haben wir den Bereich, der beschrieben ist, hier ist mein Reich, hier ist mein Wille, hier ist mein Name, hier. Hier haben wir den Bereich, wo es heißt, Vater, hier ist dein Name, dein Reich, dein Wille. Und ich stehe hier, eigentlich naturgemäß hier. Und wir leben manchmal so, dass wir sagen, hey, Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, ich habe so viel von dir gehört. Komm, hilf mir. Komm, vergib mir. Komm, versorge mich. Komm, beschütze mich. Komm, gib mir Führung im Leben. Ich brauche dich, damit ich leben kann, dass es schön ist. Eigentlich, wir sagen es nicht, aber eigentlich denken wir dabei, ich brauche dich, damit mein Name geehrt wird, damit mein Reich kommt und damit mein Wille geschieht. Du hilfst mir. Das ist eine Möglichkeit, wie wir mit Gott umgehen. Und ich frage dich, tust du das so? Tust du das so, dass du einfach Gott als deinen Helfer hineinnimmst? Er hat etwas anderes gesagt. Jesus hat uns gelehrt, wenn ihr betet, dann sagt, dein Name, Vater, im Himmel soll geehrt werden. Dein Reich soll kommen und dein Wille geschehen. Jesus möchte uns damit zeigen, dass wir uns selbst bewegen hierhin. Wir stellen uns in sein Reich hinein. Hier möchte er uns haben. Hier ist vertraute Beziehung möglich. Versteht ihr das? Und ich frage dich heute Morgen, ich habe drei Beispiele erzählt aus meinem Leben. Die Bekehrung, die Taufe und diese bewusste Entscheidung, ich will nicht mein Reich, sondern sein Reich leben. Und ich stelle mich in sein Reich hinein. Ich frage dich ganz persönlich, wo stehst du hier? Ist bei dir die Bekehrung noch ausstehend? Hast du das immer so ein bisschen mitgehört und gedacht, ja, gute Sache, nimm heute die Gelegenheit wahr. Mach diesen einfachen Schritt des Glaubens auf Jesus zu und sage, ich nehme dein Geschenk an. Ist bei dir die Taufe ausstehend? Du hast dich nicht taufen lassen aufgrund deines Glaubens. Ich lade dich ein. Was hindert dich? Überleg dir das. Fass einen Entschluss. Einen Entschluss, dich in der Taufe ganz und vor der unsichtbaren und der sichtbaren Welt zu Jesus zu stellen. Und ich frage dich, sind Lebensbereiche hier bei dir, wo du merkst, ich habe Jesus einfach noch als Hilfsmittel gebraucht. Ich habe Gott noch als Hilfe gebraucht, damit ich mit einem guten Gewissen irgendwie mein Reich aufbauen kann. Und ich frage dich, willst du nicht wechseln? Jesus hat uns etwas anderes vorgestellt. Mach das nicht. Das ehrt den Namen des Vaters tatsächlich nicht. Und du verpasst etwas. Du verpasst die Fülle des Lebens, das Jesus bringen wollte. Das ist so mein Ding. Und ich möchte eine kurze Stille haben und anschließend beten. Und nachdem habe ich noch einen Abschluss der Predigt über den zweiten Teil des Vaters und Vaterunsers. Aber wir sind kurz still, einfach um das zu prüfen. Und da jemand hier, der sagt, ich möchte mich heute bekehren? Ist jemand hier, der sagt, ich möchte mich in der nächsten Gelegenheit taufen lassen? Oder ist jemand hier, der oder die sagt, ich möchte heute bewusst mich ganz hingeben und ins Reich von Gott kommen, dass sein Reich kommt und nicht meins? Dann erhebt eure Hand kurz mit einem Zeichen. Und die anderen schaut nicht rum, macht es einfach. Vater, ich danke dir für diese Beziehung, die du uns schenkst, durch Jesus Christus. Ich danke dir für die Hingabe von dir an uns. Ich glaube, dass du in den Herzen auch am Wirken bist unter uns heute Morgen. Tu dein Werk und stelle dich uns vor als der Vater und schenk uns diese neue Vertrautheit zu dir, diese persönliche Vertrautheit, diese tägliche Vertrautheit. Amen. Vater unser hat drei Beten, die noch kommen. Es sind Beten, die uns Jesus hier lehrt. Es ist die Bitte um Versorgung. Es ist die Bitte um Vergebung. Und es ist die Bitte um Schutz, Bewahrung vor dem Bösen. Es gibt manchmal die Diskussion, sollen wir als Christen beten oder danken? Und in der Bibel haben wir keinen Kampf dieser beiden Formen vom Gebet gegeneinander, sondern sie stehen nebeneinander hier. Ich zeige euch ein paar Stellen außerhalb des Vaterunsers. Hier in Markus heißt es, betet im Glauben, hör auf meine Worte. Alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Speziell. Bittet, aber betet im Glauben und Vertrauen. Betet nicht wie Bettler, die sagen, ja, vielleicht kriege ich was, vielleicht nicht, sondern betet als Kinder des Vaters, weil ihr wisst, ich habe ja schon. Eine andere Stelle, Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles, sogar fleht. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Es heißt hier nicht, formuliert alle eure Bitten in Dankform, sondern habt eine Haltung der Dankbarkeit, wenn ihr betet und fleht. Das Danken ist die Haltung der Kinder, die Kinder, die dem Vater dankbar sind. Eine neue Stelle, Jakobus 4. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr es aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Ich habe gemerkt, wie Jesus mir in den letzten Jahren das Beten neu aufs Herz gelegt hat und mir auch gezeigt hat, wenn du bittest, dann drückst du aus, dass du mich liebst. Das ist ein Ausdruck der Beziehung zu Jesus Christus, zum Vater im Himmel. Wenn du mich bittest, liebst du mich. Und ich möchte ermutigen, wirklich konkret zu bitten. Und diese drei Themen, die uns Jesus hier nahebringt, das erste ist die Bitte um Versorgung. Und das stellt uns Vater vor als jemand, der für uns sorgt. Ich habe das Bild von diesem Psalm 23 immer vor mir. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Wiesen und führt mich zum frischen Wasser. Das ist eine Szene, die genieße ich und dort darf ich hin. Wenn Jesus uns lehrt, im Vater unser zu beten, versorge uns, also gib uns unser tägliches Brot, das, was wir brauchen, um leben zu können, essen, trinken, Dach über dem Kopf, Liebe und was, dann beten wir ihn, führe uns immer wieder an diese Versorgungsquelle. Mit Dankbarkeit. Ich habe das als Student schon erfahren, wie Gott versorgte, als ich einfach auch im Glauben, im Vertrauen, trotzdem von meinem Stipendium oder was immer ich bekommen habe, den zehnten Teil an die Gemeinde weitergegeben habe. Ich habe das aus eigenem Antrieb gemacht und mein Konto ging nie unter Null. Ich habe gemerkt, da hat Gott versorgt. Durch Eltern, durch Großmutter, was immer, aber es kam immer rechtzeitig. Die zweite Bitte ist die Bitte um Vergebung. Und hier stellt er uns den Vater vor als der Gott der Vergebung. Und vergeben heißt loslassen, Schuld bedecken. Es heißt nicht an etwas festhalten. Ich habe nachgeschaut in der Elberfelder Übersetzung. Das ist eine Übersetzung, die den Grundtext sehr genau wiedergibt und immer wieder mit ähnlichen Worten. Wie oft kommt in der ganzen Bibel vor, vergib uns, diese zwei Wörter? Es kommt dreimal vor. In der ganzen Bibel, in der Elberfelder. Dreimal nur. Also es kommt vor im Vaterunser in der Bergpredigt und es kommt vor im Vaterunser im Lukasevangelium. Und dann kommt es noch einmal vor, als Mose für sein Volk stellvertretend gebeten hat, weil sie sich an Gott versündigt haben. Vergib uns. Also diese Formulierung, die Jesus uns hier beibringt, ist nicht eine Formulierung, vergib uns unsere Schuld, die ständig irgendwo gebraucht wurde. Also wir müssen nicht nach dieser Formulierung suchen, sondern nach dem, was dahinter steckt. Und es geht darum, uns Gott als einen Vater vorzustellen, der vergibt. weil er uns Jesus gesendet hat. Jesus ist die Vergebung, nicht der Vater. Wenn wir zu Jesus beten, wissen wir, er hat uns schon vergeben, nicht so der Vater. Und durch Jesus hat Gott uns in der Vergangenheit befreit von der Schuld der Sünde. Weil als Jesus am Kreuz starb, hat er die Schuld der ganzen Welt getragen, auch der Sünden, die du morgen erst machst. In Jesus hat er uns aber nicht nur in der Vergangenheit von der Schuld der Sünde befreit, sondern in der Gegenwart von der Macht der Sünde. Und deswegen beten wir hier auch, wenn wir im Alltag sündigen, vergib uns. Weil wir sagen, wir wissen, wir haben, die Schuldfrage ist geklärt, aber jetzt ist Macht über mich gekommen. Vater, nimm diese Macht wieder weg. Ich möchte frei sein, ich darf frei sein in Jesus Christus. Und die Sünde bleibt gegenwärtig, bis diese Welt zu Ende ist. Also in der Zukunft wird uns Gott durch Jesus befreien von der Gegenwart der Sünde. Und so wie es hier steht, Vater, vergib uns unsere Schuld, kann es ein Gebet für die Bekehrung sein. Oder ein Gebet auch für ein Volk. Aber es ist auch, wenn wir als Christen wieder sündigen, was tun wir dann? Der Johannes hat gesagt, ich schreibe euch all diese Dinge in 1. Johannesbrief Kapitel 2, damit ihr nicht sündigt. Ich möchte, dass ihr einfach euch bewusst seid, ihr seid erlöst, ihr müsst nicht sündigen. Das braucht ihr gar nicht. Aber wenn ihr trotzdem sündigt, so haben wir einen Fürsprecher, einen Beistand bei Gott. Und das ist Jesus Christus, der tritt für uns ein. Also bekennt eure Sünden. Bekennt sie, ungeniert. Und ihr müsst auch nicht behaupten, ihr hättet keine Sünde, weil sonst seid ihr Lügner. Bekennt eure Sünden, dann ist er treu und gerecht, dass er euch vergibt, nicht vergeben hat, vergibt und euch reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also lehrt uns Jesus in dieser zweiten Bitte, dass wir frei sein können von Schuld. Aber er sagt noch etwas anderes. Ihr habt ja auch denen vergeben, die an euch schuldig geworden sind. Sagt er auch. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben, unseren Schuldigen. Und er erklärt es dann noch mit dieser Ergänzung, dass er sagt, ja, wie wollt ihr Vergebung erfahren können, wenn ihr in eurem Herzen anderen Menschen, die euch etwas angetan haben, nicht vergebt? Ich glaube nicht, dass Gott uns wieder verdammt, nachdem wir erlöst worden sind, weil hier Unversöhnlichkeit ist. Ich glaube, es geht nicht darum, sondern es geht ja in der Bergpredigt immer wieder um unser Herz. Also möchte er uns sagen, schau, dass dein Herz nicht hart wird. Wenn jemand dir etwas angetan hat, lass es nicht hart werden. Lass nicht durch Sünde, die in dir sitzen bleibt, einfach ein hartes Herz behalten. Weil dann wirst du die Vergebung des Vaters auch nicht mehr erfahren können. Auch wenn das eigentlich schon geklärt ist. Deswegen fügt Jesus das hier an. Und die dritte Bitte geht um Schutz. Bitte um Schutz. Führe uns nicht in Versuchung, so wie Jesus selbst vom Heiligen Geist in die Versuchung geführt worden ist in der Wüste, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hier stellt er uns Gott, Vater, als einen Beschützer vor. Und wir dürfen haben Versorgung, wir dürfen haben Vergebung, wir dürfen haben Erlösung vom Bösen. Das sprengt den Rahmen, wenn wir das jetzt noch weiterführen. Aber ich lade euch ein, mit dem Gebet auch praktisch aufzuhören, über das wir jetzt geredet und nachgedacht haben. Lasst uns den Vater anbeten und dieses Vater unser beten. Wir haben hier Deutsch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch. Ich bin gespannt, wie sich das anhört, wenn wir alle gleichzeitig beten. Wollt ihr aufstehen? Ja, gerne. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.